Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Unser Gast heute Vormittag ist Professor Axel Meyer, Professor für Zoologie an der Universität in Konstanz, Evolutionsbiologe und ein international anerkannter Genomforscher. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Heim.
Geht's Ihnen gut?
Geht so.
Geht so, heißt, könnte besser gehen?
Es könnte mir besser gehen.
Gesundheitlich?
Gesundheitlich. Kurze Nacht und ein bisschen Problem mit der Lunge, aber
okay.
Geht schon.
Wie gut oder vielleicht auch wie nicht so gut geht's Ihrem Frosch?
Die überraschen mich mit der Frage. Ich bin nicht sicher, wie gut es ihm geht. Die meisten Frösche in Madagaskar, Herr Heim spielt darauf an, dass ein Frosch auf Madagaskar nach mir benannt wurde von einem ehemaligen Mitarbeiter. Die meisten Frösche in Madagaskar haben ein sehr reduziertes, eingeschränktes Verbreitungsgebiet und viele Arten sind auch vom Aussterben bedroht. Also ich kann ehrlich gesagt die Frage nicht wirklich beantworten. Ich weiß nicht genau, wie gut es ihm geht.
Können Sie die Frage beantworten, warum man diesen Frosch nach Ihnen benannt hat?
In der Zoologie funktioniert es so, wenn jemand eine neue Art beschreibt, hat man das Recht, diese Art einen Namen zu geben. Das bezieht sich darauf, dass jede Art einen Gattungsnamen und einen Artnamen hat. Also wir heißen ja Homo sapiens, unsere Gattung ist Homo und wir sind Sapiens. Und diese Art heißt Bophis, das ist die Gattungsname, und Axel Meyeri, ein ehemaliger Mitarbeiter, der ein Weltexperte für Frösche in Madagaskar ist, wollte nett zu mir sein, es war aber mehr auch ein Witz irgendwo.
Jetzt wissen wir, wie es Ihnen geht, wie es dem Frosch geht, wissen wir nicht ganz genau. Und jetzt klären wir ganz zum Schluss, wie es Ihren Studenten geht. Der Hintergrund ist folgender. Sie haben mit einem Artikel in der FAZ einen halben Shitstorm ausgelöst, weil Sie gesagt haben, Studenten sind faul und verwöhnt.
Ich habe dieses Jahr die besten Studentenevaluationen meiner Vorlesung bekommen, die ich je bekommen habe. Ich bin weit überdurchschnittlich positiv bewertet worden von meinen Studenten, in jederlei Hinsicht in Bezug auf diese Vorlesung. Ich bin in diesem Artikel sehr missverstanden worden. Es ging mir nicht darum zu sagen, dass pauschal alle Studenten faul sind oder sonst was, sondern mir ging es darum zu versuchen, den Studenten in Deutschland klarzumachen, wie gut es ihnen geht, indem sie keine Studiengebühren bezahlen müssen und so weiter, im Vergleich zu Amerika und vielen anderen Ländern der Welt.
Amerika kennen Sie, haben Sie etliche Jahre gelebt und gelehrt. Ihr Rektor fand es offenkundig nicht so lustig, er hat Sie scharf gerügt.
Ja, ich bin nicht ganz sicher, warum.
Haben Sie ihn gefragt?
Jetzt wird's schwierig. Sagen wir mal so, die Kommunikation zwischen ihm und mir ist ein bisschen eingeschränkt im Moment.
Okay, ist die Affäre jetzt ausgestanden oder gibt es da jetzt noch möglicherweise irgendwelche dienstrechtlichen Konsequenzen?
Nein, das ist alles vom Tisch. Nein, das war auch, glaube ich, ein Schnellschuss aus der Hüfte, der emotionalen Hüfte meines Rektors. Also ich glaube nicht, dass... Ich hoffe, dass sich das alles wieder einrenkt. Und
durch die Entschuldigung, die Sie ja dann letztlich, oder die öffentliche Abbitte, die Sie für die Wortwahl geleistet haben, ist jetzt auch die Situation halbwegs befriedet.
Die Studenten waren, ehrlich gesagt, sehr vernünftig und erwachsen im Vergleich zu anderen Beteiligten dieser ganzen Geschichte. Ich hatte mit den Studenten angeboten, sofort mit ihnen zu reden, nachdem ich gemerkt habe, dass sie es in den falschen Hals bekommen haben. Also es ging nicht vom Rektorat aus, dass ich irgendwie verdonnert wurde, mit den Studenten zu reden, sondern ich hatte von vornherein angeboten, mit ihnen zu reden. Und das hat sich sofort eingerenkt.
Adams Apfel und Evas Erbe, so heißt das Buch, das unser heutiger Studiogast Professor Axel Meyer geschrieben hat. Zoologe, Evolutionsbiologe, Genomforscher. Herr Meyer, was wissen wir aktuell im Jahr 2015 über die Macht der Gene? Alles, viel oder immer noch viel zu wenig?
Das kommt darauf an, auf welche Frage Sie sich, Sie da stellen. Wissen wir, wie groß der Einfluss auf bestimmte Krankheiten ist? Zum Teil ja. Also verschiedene Krankheiten haben verschieden große genetische Komponenten. Je größer die genetische Komponente ist, desto größer, desto mehr wissen wir da im Prinzip.
Desto größer auch die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Krankheit bekommt?
Genau. Also je höher die Erblichkeit ist, desto wahrscheinlicher ist, dass man sie bekommt. Genau. Man kann dann dementsprechend weniger durch Umwelteinflüsse, Ernährung oder Lebensführung und so weiter tun. Deshalb kann ich diese Frage nicht pauschal beantworten. Ich erinnere mich daran, im Jahr 2000, als das Humangenom veröffentlicht wurde, das war so ein Tag für mich als Wissenschaftler, den ich nie vergessen werde, wo ich war, wie die Hörer 9/11 sich für den Rest ihres Lebens daran erinnern werden, wo sie waren, als die Twin Towers eingestürzt sind. Weiß ich, wo ich war, als Bill Clinton und Tony Blair verkündet haben, wir haben das menschliche Genom entziffert und jetzt können
wo
wir das lesen.
Da?
In Berkeley, in Kalifornien, war ich gerade okay. im Forschungsjahr an einem Genomzentrum. Und da wurde dann gesagt, im Jahr 2000, wir wissen jetzt, wie wir die Instruktion des Lebens lesen können und so weiter. Das war natürlich sehr, sehr optimistisch, in der typischen Bill Clinton Art und Weise etwas übertrieben dargestellt. Wir sind jetzt 15 Jahre später immer noch weit entfernt davon, das Genom wirklich ablesen zu können wie eine Gebrauchsanleitung. Aber wir lernen mehr jedes Jahr und kommen dem immer näher.
Haben wir in diesen 15 Jahren gerechnet ab 2000 trotzdem ein bisschen was an neuen Erkenntnissen gewonnen?
Oh ja, viel.
Zum Beispiel, kleines Beispiel.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also Sie erinnern sich vielleicht an den Fall von Angelina Jolie und den
Brustkrebs-Gen. Angst und Amputation.
Genau. Und Angelina Jolie hatte vor 2 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, in der New York Times gesagt, ich habe Brustkrebs oder vielmehr, ich habe die Mutation, die dazu führen wird, Brustkrebs zu bekommen. Sie war damals symptomfrei und hatte sich trotzdem entschlossen, ihre Brüste amputieren zu lassen, weil sie auch eine Familienvorgeschichte hatte. Ihre Mutter und Tante sind früh an Brustkrebs oder Eierstockkrebs gestorben. Und sie ist diesen dramatischen Schritt gegangen, in der Kenntnis, dass sie diese Mutation hat. Und ihr wurde vorhergesagt, dass sie mit 80%iger Wahrscheinlichkeit Brustkrebs entwickeln würde. Also in 4 von 5 Angelina Jolies hätten es bekommen. So muss man das übersetzen. Und ist diesen drastischen Schritt gegangen. Das war eine sehr wichtige Sache, die von vielen Frauen, zumindest in Amerika, ich glaube, das wurde in Deutschland anders aufgenommen, aber zumindest in Amerika wurde gesagt, wie mutig, du bist eine Ikone. Ich meine, für Angelina Jolie sind ihre Brüste ja auch ihr Kapital als Schauspielerin sozusagen. Ja. Sie ist ja nicht Lara Croft umsonst.
Angenommen, Herr Mayer, Sie wären eine Frau und Sie würden eine solche Diagnose bekommen und solche Prognose oder müssten mit einer solchen Prognose leben, würden Sie diese Entscheidung auch so treffen wie Frau Jolie?
Ich glaube, das ist immer eine sehr persönliche Entscheidung und die Kenntnis dieser Wahrscheinlichkeiten muss von einem Humangenetiker jemandem erklärt werden. Wahrscheinlich ja. Also Chance 4 zu 5 ist schon ziemlich heftig. Also ich habe mich ja selber auch als Teil der Recherche fürs Buch genetisch charakterisieren lassen. Das ist auch ein weiterer Fortschritt der letzten 15 Jahre. Und da sind eben auch bestimmte Sachen herausgekommen, wo man sagen kann, ja, das kann ich ändern, das kann ich nicht ändern und dementsprechend vorbeugen.
Also dieser Test, den Sie haben machen lassen, ich glaube für 99 US-Dollar sehr...
Geschenkt.
Bitte?
Geschenkt.
Ja, weil eigentlich ist der Nutzen, den man kriegt, viel größer. Was war das für ein Test, den Sie da haben machen lassen?
Das war bei einer Firma, 23andMe heißt die. Die ist so genannt, weil wir 23 Chromosomen haben. Dort schickt man seine Spucke nach Amerika und dort werden dann 500.000 Teile unserer Gene analysiert zu fragen, gibt es da eine Mutation, ja oder nein. Und dann werden statistische Analysen gemacht, um eine Beziehung zwischen diesen einzelnen Mutationen herzustellen und bestimmten Merkmalen. Man kann dann zum Beispiel, nicht, dass man es selber nicht wüsste, wenn man in den Spiegel guckt, welche Augenfarbe man hat oder welche, ob die Haare gelockt sind oder glatt sind und so weiter. Das kann man heute alles genetisch kennenlernen. Aber man kann auch zum Beispiel feststellen, welcher Prozentsatz meines Genoms kommt aus Skandinavien oder aus England oder aus Polen.
Ja, warum haben Sie diesen Test machen lassen?
Ich war neugierig. Ich bin als Wissenschaftler bin ich der Auffassung, es ist immer besser zu wissen als nicht zu wissen. Und ja, ich wollte mal sehen, was diese Firma kann oder was diese Daten liefern können. Und man kriegt eine App fürs iPhone, wo man sich dann selber durchklicken kann und bis auf die Originalpublikation runtergehen kann. Also wirklich sehr wissenschaftlich und gut fundiert, wenn man es versteht. Und das ist ja auch ein Teil, das ich versuche in dem Buch zu erklären, wie man diese Tests zu interpretieren hat.
Wollten Sie wirklich wissen, welche Krankheiten oder welche schlimme Krankheiten Ihnen in Ihrem Leben noch bevorstehen?
Ich weiß nicht, ob ich das wirklich zu Ende durchgedacht habe, aber ich habe gedacht, es ist immer besser zu wissen, nicht zu wissen. Vielleicht kann man was ändern. Ich meine, die Firma weiß natürlich auch, also zum Beispiel bei Alzheimer hat es eine sehr starke genetische Komponente. Da muss man 3-mal klicken, um zu sagen, wollen Sie es wirklich wissen? Sind Sie sich darüber im Klaren, dass die Kenntnis dieser Informationen Ihr Leben verändern könnte? Da muss man 3-mal sagen, ja, ich will es wirklich wissen, ich will es wirklich wissen.
Haben Sie 3-mal geklickt?
Ja, ja. Und meine Chance, Alzheimer zu kriegen, sind Gott sei Dank unterdurchschnittlich. Das heißt nicht, dass ich Alzheimer nicht kriegen werde.
Okay.
Aber in dem Sinne war es eine frohe Botschaft. Mhm. Aber es war zum Beispiel so, meine Frau hat auch ihre Spucke eingeschickt. Und meine Frau ist Archäologin, die hat nicht so viel naturwissenschaftliche Vorbildung und zufälligerweise hat sie ihre Ergebnisse 2 Wochen früher bekommen als ich. Und sie saß dann zu Hause recht aufgelöst, weil sie gelesen hat, dass sie eine große Chance hat, Schuppenflechte zu kriegen. Da sage ich, Gabi, Schuppenflechte in deinem Alter ist nicht so schlimm und daran stirbt man auch nicht. Aber verstehen Sie, sie hat das dann gegoogelt und hat dann und das ist genau der Punkt, dass diese genetischen Tests natürlich nicht ohne sind.
Das kann ich mir gut vorstellen und umgekehrt, ich vermute, Sie haben auch Verständnis für Menschen, die sagen, genau das will ich nicht
natürlich,
wissen, natürlich. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ich Alzheimer, Parkinson oder Krebs bekomme.
Soll niemand gezwungen werden, das zu tun zu müssen, weil natürlich bin ich mir darüber im Klaren, was das für moralische, versicherungstechnische, politische Implikationen hat. Es muss immer die persönliche Entscheidung sein, ob man das machen will oder nicht oder ob man es preisgeben will oder nicht. Also ich hatte mir ehrlich gesagt überlegt, fürs Buch mein Passwort für die Webseite der Firma freizugeben, damit jeder Leser nachgucken kann, wie es um mich steht gesundheitlich. Meine Frau sagt, du bist ja verrückt. Das machst du auf keinen Fall.
Ja, also auch der Meinung kann man sein.
Ja, natürlich, absolut.
Die Macht der Gene ist wichtig, klar. Auf der anderen Seite gibt es auch sowas wie ein soziales Umfeld. Kann man das gegeneinander gewichten?
Ja, man muss sowieso sich darüber im Klaren sein, dass man die Erblichkeit sowieso nur immer in einer Umwelt messen kann. Das heißt, man kann Genetik nie außerhalb des Kontexts der Umwelt sehen. Und die Umwelt spielt natürlich eine große Rolle. Wenn ich sage, dass etwas zu 50% erblich ist, heißt das, dass ich 50% der Variation, die ich in einem Merkmal, sagen wir Körpergröße, sehe, in einer Population durch genetische Faktoren erklären lässt. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass die andere Hälfte der Variation durch Umwelt kommt. Also in diesem Fall vielleicht Ernährung, medizinische Versorgung und so weiter.
Das lässt sich auch belegen und beweisen, dass wenn man zum Beispiel sich Völker anguckt nach einem längeren Krieg, dass das Körperwachstum da einfach bedingt durch die Mangelernährung auch geringer ausfällt?
Ja, das ist so. Also die Holländer sind nach dem Zweiten Weltkrieg oder in diesem Jahrhundert unglaublich groß geworden. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel an den Universitäten die Sitzbänke weiter auseinandergesetzt werden mussten, weil die Oberschenkel zu lang geworden sind. Und es war lange die Frage, ja, woran liegt das? Liegt das an der guten Gesundheitsversorgung, der guten pränatalen, also vorgeburtlichen, nachgeburtlichen Versorgung von Kindern, der guten Ernährung, viel Milch? Es gab sogar Ideen zu sagen, ja, Leute in flachen Ländern dann werden größer als Leute in Gebirgen und so weiter.
Das ist Blödsinn.
Das ist wahrscheinlich Blödsinn. Ich war jetzt gerade in Hamburg, da ist mir aufgefallen, wie groß die Leute sind im Vergleich zu Baden-Württemberg.
Ist doch kein Blödsinn.
Na, weiß ich nicht. Ja. Aber jedenfalls, es stellt sich heraus, dass große Männer mehr Kinder haben. Das heißt, wenn mehr große Männer mehr Nachfahren haben, wird über Generationen hinweg das Durchschnittskind auch größer werden.
Ja.
Also es ist ganz natürlicher evolutionärer Prozess, dass je mehr die Fitness der großen Männer ist höher als der kleinen Männer.
Körpergröße, dass das korreliert mit dem sozialen Umfeld, leuchtet ein. Aber wie ist es mit auch Dingen, die vererbt werden, dem Aussehen, dem Schnitt der Nase, der Stellung der Augen, der Gesichtsform?
Es ist ja kein Zufall, dass sie die Augen oder Nase ihrer Mutter oder Vater geerbt haben. Natürlich ist eine sehr, sehr starke genetische Komponente drin. Und im Buch zeige ich zum Beispiel auch Beispiele. Es gibt in Kanada einen Fotografen, der Väter und Söhne oder Schwestern und Müttern und so weiter fotografiert. Jeweils die linke oder rechte Gesichtshälfte. Und es ist frappant, wie ähnlich die sich aussehen. Und es gibt mittlerweile auch Versuche, anhand von DNA-Spuren Gesichter zu rekonstruieren. Es gibt in Amerika die ersten DNA-Steckbriefe, wo anhand allein von Blut oder Sperma oder Speichel an einem Tatort das Aussehen des potenziellen Mörders, wie auch immer, rekonstruiert wird. Also es gibt Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, gefördert vom amerikanischen Justizministerium, sowas zu entwickeln.
Wie realitätsnah sind dann Bild plus Original?
Also es gab bisher meines Wissens nach nur einen Steckbrief von einem Täter in South Carolina. Da wurde gesagt, es ist ein Farbiger, der hat lockige Haare, schwarze Augen, schwarze Hautfarbe und stammt aus Westafrika, wie viele der Sklaven, die nach Amerika kamen. Sehr präzise ist das nicht. Auf der anderen Seite haben 2 Reporter der New York Times auch ihre Spucke oder ihre DNA von diesen Firmen testen lassen und haben danach ihre Kollegen gefragt, ob sie sie wiedererkennen anhand des rekonstruierten Gesichts. Und da gab es schon eine ganz gute Trefferrate. Es wird also auf alle Fälle besser werden. Das ist natürlich gruselig oder auch gut, je nachdem, wie man sieht.
Professor Axel Meyer, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, ein Mann, der wissenschaftlich untersucht hat, welchen Einfluss Gene auf unser Leben haben und welchen Einfluss die Gene auch haben auf sowas wie Intelligenz, wobei das ein, wie soll man es formulieren, nicht ganz einfaches Terrain ist, auf das wir uns begeben.
Ja und nein. Also natürlich kann man bestimmte Sachen einfacher und genauer messen als Intelligenz. Wenn man sagen Körpergröße, dann stellen sie sich an die Wand und wir messen sie aus dem Zollstock und morgens sind sie ein bisschen größer als abends. Da gibt's nicht so viel dran zu interpretieren. Intelligenz ist schwieriger zu messen, aber mein Verständnis ist trotzdem sehr genau. Und zwar, wenn ich Ihre Intelligenz messe heute und in einem Monat, wird man innerhalb von 3 IQ-Punkten das gleiche Ergebnis bekommen. Ja. Oder zum Beispiel findet man, dass bei eineigen Zwillingen der Intelligenzquotient fast identisch ist. Vielleicht um 3 oder 4 Punkte sich unterscheidet.
Egal wie und wo die aufwachsen?
Jein. Die Umwelt spielt da einen Einfluss. Also wenn ich berechnen möchte, wie hoch die Erblichkeit von einem Merkmal ist, wie Körpergröße oder auch Intelligenz, muss ich erstmal dieses Merkmal messen. Und muss das messen in möglichst vielen Individuen. Und die beste Art und Weise, die Erblichkeit zu bestimmen, ist, indem ich Zwillinge vergleiche. Weil eineiige Zwillinge sind 100% genetisch identisch, zweieiige Zwillinge zu 50% genetisch identisch. Wenn ich dann noch eineiige Zwillinge habe, die ich entweder von den gleichen Eltern aufwachsen lasse, also in die gleiche genetische, sie kommen mit der gleichen genetischen Lotteriekarte auf die Welt, und sie jetzt in der gleichen Kultur, Essen, Umwelt und so weiter ausgesetzt, wobei die natürlich nie 100% ganz gleich ist, selbst bei einigen Zwillingen. Und sie dann vergleiche mit eineigen Zwillingen, die aus irgendwelchen Gründen seit der Geburt getrennt sind und von Adoptiveltern unterschiedlicher Art aufgezogen werden. Das sind die genauesten Methoden, mit denen ich Erblichkeit berechnen kann.
Kann man da die Ergebnisse mit einer Zahl festmachen? Also beispielsweise, dass man sagen kann, mit zu 50, 60 oder gar 70% wird Intelligenz vererbt?
Ja, das kann man wirklich sagen. Ich meine, ich weiß, das klingt politisch fragwürdig, aber die Zahlen sind in einer Spanne von ungefähr 55% bis vielleicht 70 oder sogar 80%.
Doch so hoch?
Ja.
Politisch fragwürdig deshalb, weil man ja aus guten Gründen immer Wert darauf legt, dass alle Menschen in einem freien, demokratischen und liberalen Land gleiche Chancen bekommen und dass die sozialen Einflüsse eben immens wichtig in diesem Zusammenhang sind?
Ja, selbstverständlich muss jedem Individuum in einer Gesellschaft die gleichen Chancen geben. Es ist ganz, ganz wichtig, dass eine Gesellschaft wie die unsere durchlässig ist für alle sozialen Schichten. Es darf nicht lebensbestimmend sein, in welchen sozialen Umständen ich aufwachse.
Wir brauchen kein Standes- und Kastensystem.
Nein, auf keinen Fall, natürlich. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Trotzdem muss man natürlich ehrlicherweise sagen, wir werden nicht alle gleich geboren. Jeder soll die gleichen Chancen haben, aber wir sind nicht alle gleich. Und daran führt kein Weg vorbei. Trotzdem ist natürlich Umwelt, Erziehung, Ernährung wichtig, um das genetische Potenzial zu 100% abrufen zu können. Die besten Umweltbedingungen ermöglichen, das genetische Potenzial abzurufen. Und da ist Erziehung ganz, ganz wichtig.
Wenn wir über Vererbung sprechen, Herr Meyer, vererbt sich Sexualität? Also ist Teil unseres genetischen Programms, ob jemand heterosexuell veranlagt auf die Welt kommt oder schwul bzw. lesbisch?
Zum Teil zumindest scheint das so zu sein. Also es gab in den frühen 90er Jahren Hinweise darauf, dass ein Teil der schwulen Community ihre sexuelle Orientierung von ihren Müttern geerbt hat. Also Homosexualität, zumindest bei Männern, bei Lesben scheint das anders zu sein oder komplizierter zu sein oder auch nicht so gut erforscht. Aber bei homosexuellen Männern scheint es so zu sein, dass ein Teil der homosexuellen Community genetische Prädisposition in diese Richtung interessanterweise auf dem X-Chromosom von ihren Müttern erbt.
Ja, Erklärung?
Erklärung ist nicht einfach. Es gibt verschiedene Ansätze, das zu erklären.
Also wir müssen nicht in alle wissenschaftlichen Details.
Ja, aber erstmal aus evolutionsbiologischer Sicht macht ja Homosexualität keinen Sinn. Wenn man sich nicht fortpflanzt, sollte man aussterben. Und wie kann etwas, was eine genetische Basis hat, dann über Generationen erhalten werden, wenn diese Leute sich nicht fortpflanzen? Sie pflanzen sich aber indirekt fort, man nennt das indirekte Fitness, durch ihre Schwestern, die auch das X-Chromosom von ihrer Mutter geerbt haben. Und es gibt Studien aus Italien, interessanterweise, die die vorschlagen, dass die Mütter und Schwestern von homosexuellen Männern besonders attraktiv sind und besonders viele sexuelle Partner haben, besonders viele Kinder haben. Das heißt, das Nichtfortpflanzen der schwulen Männer wird kompensiert durch mehr Kinder ihrer Schwestern.
Aha. Sie sehen mich völlig sprachlos. Fahren Sie fort.
Ja, es gibt noch andere, es gibt noch andere Erklärungsmuster. Also zum Beispiel gibt es auch eine, es gibt die Beobachtung, dass wenn es viele Brüder in einer Familie gibt, dass je mehr ältere Brüder jemand hat, steigt die Wahrscheinlichkeit, selber homosexuell zu sein. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber um 16% mit jedem älteren Bruder.
Also angenommen, ich hätte 10 ältere Brüder, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Elfter
relativ hoch.
Genau. Okay. Früher gab es ja sozusagen den Versuch einer sozialen Erklärung, dass man gesagt hat, Homosexualität hängt auch damit zusammen, dass es einen immer ganz schwachen Vater gegeben hat und eine sehr starke, dominante Mutter. Weshalb der homosexuell Veranlagte dann nie irgendwie die Fühler Richtung Frauen ausstrecken konnte.
Da bin ich nicht so sicher. Also ich glaube, das sind jetzt Anekdoten, aber Sie wissen ja, dass oft gesagt wird, ja, mein Bruder, der schwul ist, hat schon als kleines Kind lieber mit Puppen gespielt oder so weibliches Verhalten gezeigt. Also ich, um noch diesen Effekt, den älteren Bruder-Effekt zu erklären, es ist so, es ist eine ganz spannende Geschichte, dass Kinder in den Müttern genetische Spuren hinterlassen. Und man kann bei Müttern auch Y-Chromosomen von ihren Söhnen in ihrem Gehirn in einigen Zellen wiederfinden. Und eine Erklärung, dass je mehr Brüder eine Mutter hatte oder mehr Söhne produziert hat, sind epigenetische Effekte. Das heißt Veränderungen, die durch die Schwangerschaft mit älteren Brüdern passieren. Sie müssen sich das so vorstellen, jedes Kind ist ein Problem für die Mutter, in dem Sinne, dass das Kind ja nicht genetisch 100% identisch ist, sondern nur zu 50%. Der Grund, warum Mütter sich morgens manchmal übergeben, hat damit zu tun, dass das Immunsystem verrückt spielt, weil der Fötus, den sie in sie tragen, sozusagen ein Alien ist. Aha. Und das Immunsystem muss sich arrangieren, mit diesem Alien ihn nicht abzustoßen.
Es gibt ja Eltern, die wünschen sich ein Kind mit einem ganz besonderen Geschlecht. Damit sind wir bei einem Typen, den Sie in Ihrem Buch kurz porträtieren, Ernest Hemingway. Wie hat der die ersten 6 Jahre seines Lebens verbracht?
Ja, das war für mich auch neu. Das wusste ich vor der Recherche nicht. Das war eine spannende Geschichte. Jeder kennt Hemingway als den Supermacho, Großwildjäger, Hochseeangler, in Pamplona mit den Bullen gerannt, im spanischen Zivilkrieg und so weiter.
Frauensversteher.
Oder eben nicht Frauensversteher. Oder nicht Versteher. Viermal verheiratet und gut, eine sehr ambivalente Beziehung zu Frauen. John Don Passos hatte gesagt, Hemingway ist der einzige Mann, den er kennt, der wirklich seine Mutter hasst. Aha. Und seine Mutter hatte sich Zwillinge gewünscht, Mädchen. Und Hemingway hat eine ältere Schwester, die ungefähr 18 Monate älter ist. Und als Hemingway geboren wurde, hat seine Mutter ihn als Mädchen verkleidet und die ersten 3 Jahre oder sogar 6 Jahre als Mädchen behandelt und so auch zur Schule geschickt, aha, dass die beiden Mädchen, und hat vorgegeben, dass die beiden Mädchen, in Anführungsstrichen, mhm, gleich alt sind. Mhm. Und Hemingway war offensichtlich traumatisiert. Als Dreijähriger hat er zu seiner Mutter gesagt, hoffentlich weiß der Weihnachtsmann, dass ich ein Junge bin. Ich möchte Jungengeschenke haben, keine Mädchengeschenke.
Ja.
Und möglicherweise ist diese kulturelle Aberration in gewisser Weise, einen gesunden Jungen als Mädchen zu erziehen, Teil der Erklärung dafür, dass er dafür als erwachsener Mann so kompensieren musste und sich besonders macho zeigen musste.
Das heißt, bei aller schwachsinniger mütterlicher Macht schlagen schlussendlich trotzdem die Gene durch?
Ja, ich würde sagen, das ist der Normalfall. Sicherlich. Also ein Embryo, das die zum richtigen Zeitpunkt der Entwicklung die richtigen Dosen Testosteron bekommen hat und damit ein Junge wird, wird auch später mit großer Wahrscheinlichkeit sich wie ein Junge, ja, verhalten. Das heißt, Technik mögen, Mobilis mögen, Pistolen, Baggerkräne und Mädchen spielen eher mit Puppen.
Welche Erklärung gibt es dafür, dass Menschen offenkundig manchmal mit dem falschen Geschlecht auf die Welt kommen?
Welche Erklärung gibt es dafür?
Ja.
Oh, vielerlei Erklärungen. Also es ist nicht so schwarz-weiß. Natürlich, dass Frauen immer ein 2X-Chromosom haben und Männer ein X- und ein Y-Chromosom. Das ist für 99,9% der Menschen der Fall. Aber es gibt dann eben ungefähr einer in 4000, je nachdem, welche genetischen Unterschiede man sich anschaut, Probleme mit dieser üblichen Verteilung der Chromosomen. Weil die Gene, die auf den Chromosomen sind, auch nicht immer auf dem Chromosom sind. Also zum Beispiel ist ein ganz wichtiges Gen auf dem Y-Chromosom, das heißt SRY, das Gen muss angeschaltet werden, damit Testosteron produziert wird und aus einem Embryo ein Junge wird. Manchmal wandert dieses Gen auf das X-Chromosom. Also jemand kann genetisch XX weiblich sein und trotzdem das Y, dieses Gen vom Y-Chromosom haben und sieht dann wie ein Mann aus.
Okay.
Und es gibt also einige Individuen, das sind natürlich nicht viele, einer in 4000 bis einer in 20.000, die solche genetischen Veränderungen haben, wo das dann fragwürdig wird.
Eine üble Laune der Natur, wo die Menschen, wenn sie dieses dann auch als Riesenproblem oft für sich erkennen, wirklich nur die Alternative sehen, das Geschlecht zu wechseln?
Ja, also es gibt da alles dazwischen. Also ich meine, es gibt ja, es wird offensichtlich bei Olympischen Spielen, wo wir versuchen, fair zu sein, indem wir Frauen gegen Frauen laufen lassen oder Speer werfen lassen und Männer gegen Männer. Also einer der offensichtlichsten Unterschiede zwischen Männern und Frauen ist natürlich der Körper. Und Männer haben mehr Muskelkraft und werfen weiter. Also der übliche Mann wirft viel, viel weiter als die übliche Frau. Das ist einer der größten Unterschiede. Und daran ist nichts kulturell, das ist einfach genetisch so vorgegeben. Aber es gibt natürlich andere Unterschiede, die weit weniger klar sind zwischen Männern und Frauen.
Die gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Axel Meyer, Professor für Zoologie an der Universität in Konstanz, der sich intensiv beschäftigt hat mit dem genomischen Programm des Menschen, aber von Haus aus eigentlich sehr viel mehr mit Fischen zu tun hat. Ja?
Ja, das stimmt. Also
mit welchen Fischen?
Wir forschen an Buntbarschen in Afrika und Nicaragua. Das Spannende daran ist, dass diese Arten sehr, sehr jung sind, zum Teil weniger als 2000 Jahre. Also in den Kraterseen in Nicaragua gibt es Seen, die weniger als 2000 Jahre alt sind. Und dort gibt es Arten, die es nur in einem Kratersee gibt. Und uns interessiert zu verstehen, wie neue Arten entstehen, so schnell entstehen und wie die genetischen Unterschiede aussehen zwischen Arten. Welche Gene spielen da eine Rolle? Welche Art von Mutationen führen dazu, dass neue Arten entstehen? Wir fragen im Prinzip, warum ist dieser Fisch blau und dieser andere Fisch rot? Wir können das Gleiche fragen, was ist der Unterschied zwischen Neandertaler und Mensch? Das sind die gleichen Fragen.
Was ist das Spannende an Fischen?
Dass sie eben so jung sind, dass es so viele gibt. Es gibt tausende von Arten von Buntbarschen, die deshalb sich als Modellsystem, so nennt man das, eignen, weil sie so nahe verwandt sind.
Ist das genetische Programm von Fischen in irgendeiner Form mit dem genetischen Programm von Menschen vergleichbar?
Oh, sehr ähnlich. Deshalb benutzt man den Zebrafisch als Modellsystem in der Medizinforschung oder deshalb können wir Maus benutzen. Die Maus wird ja in der medizinischen Forschung verwandt. Der Grund ist, weil sie sich genetisch, weil wir uns so ähnlich sind. Wir unterscheiden uns ja nur ein paar Prozent vom Maus und ein paar mehr Prozent vom Fisch.
Das bedeutet, das genetische Programm des Menschen ist ein sehr archaisches Programm, was letztendlich mit Zivilisation gar nicht so schrecklich viel zu tun hat?
Ja, das ist die 1-Million-Euro-Frage. Wo im Genom finden wir die Erklärung dafür, dass Homo sapiens es geschafft hat, auf den Mond zu fliegen und Computer zu bauen und keine Schimpansen oder Bonobos?
Ja. Wir haben eingangs der Sendung darüber gesprochen, welche Fortschritte die Genomforschung auch gemacht hat in den letzten 15 Jahren. Wo erwarten Sie für die Zukunft noch eine Erklärung, die wir bislang nicht kennen, die uns auch wissenschaftlich weiterbringt?
Auf verschiedenen Gebieten. Also Sie wissen ja, dass das Neandertal-Genom jetzt gerade sequenziert wurde oder verschiedene andere. Es stellt sich heraus, dass Homo sapiens in den letzten 10.000 von Jahren nicht allein auf dem Planeten war als Homo-Art, sondern dass es vielleicht 2, 3 andere gab und dass 3% unseres Genoms sogar vom Neandertaler kommt. Und diese 3% waren vielleicht gar nicht vom Nachteil, sondern eher vielleicht sogar zum Vorteil. Also in dieser Richtung gibt es spannende neue Entwicklungen, aber auch auf der medizinischen Richtung. Ich war März auf einer Konferenz in Kalifornien, wo der Leiter des größten Genomzentrums der Welt aus China gesagt hat, wir werden in den nächsten Jahren 1 Milliarde Menschen sequenzieren. Bisher hatten sie vor 2 Jahren gesagt, wir wollen 1 Million Genome von Menschen sequenzieren, jetzt 1 Milliarde, das muss man sich mal vorstellen. Und er sagt, warum machen wir das? Weil wir es können. Und die Frage dahinter ist, wenn man 1 Milliarde Genome von Menschen sequenziert, also die genetische Aufmachung von Menschen komplett charakterisiert, kann man Verbindungen finden zwischen Mutation und zum Beispiel Depression oder bestimmten Eigenschaften oder bestimmten Krankheitsmerkmalen und so weiter. Und da werden wir ganz große Fortschritte machen. Also dieses Gebiet der personalisierten Medizin. Wir werden alle unser Genom in 10 Jahren sequenziert haben und damit zum Arzt gehen.
Und mir ist klar geworden, dieses Thema bleibt auch für die Zukunft ein absolut spannendes. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.